Schlamm, aufgestapelte Autos, Menschen, die ihre Keller auspumpen. In der Region Valencia in Spanien sieht es an manchen Orten aus, als sei das Unwetter erst gestern durchgezogen. Dabei ist es schon knapp 3 Wochen her. Bei unserem Reporter Marius Reichert kommen Erinnerungen hoch an Deutschland im Jahr 2021.
Das ist 1:1 das, was wir vor mehr als 3 Jahren im Ahrtal erlebt haben. Also diese Zerstörung und auf der anderen Seite aber auch diese Solidarität. Wenn man dann genau hinschaut, dann merkt man auch, dass es so in den Ursachen jetzt gerade einzelne, ja, vergleichbare Punkte gibt. Also zum Beispiel fragen sich die Menschen auch da, wo war unser Regionalpräsident?
Marius hat 2 Helferinnen begleitet, die seit Jahren im Ahrtal anpacken und nach der Hochwasserkatastrophe nun in Spanien sind, um auch dort zu unterstützen. Und die Bilder aus Spanien, die sind auch Thema bei der Weltklimakonferenz in Baku, vor allem für die Länder, die der Klimawandel besonders hart trifft.
Die verweisen auf solche Katastrophen und sagen, das können wir ohne Hilfen nicht mehr bewältigen. Und die fordern dann eben Geld von den Industrieländern.
Extremwetter. Treiben Katastrophen wie in Valencia die Klimakonferenz voran? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast schauen wir uns an, was die Nachrichten, die uns jeden Tag umgeben, für Einzelne bedeuten. Wir hören ihre Perspektiven und ordnen das Ganze ein. Heute geht's dafür nach Spanien, in die Region Valencia und nach Baku zur Weltklimakonferenz.
Im Moment gibt es nur eine Sache, die wichtiger ist, als den Opfern dieser schrecklichen Tragödie in Valencia zu helfen, nämlich zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt und zu verhindern, dass sich Naturkatastrophen wiederholen und vermehren.
Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat das, was in seinem Land passiert, auf der Weltklimakonferenz vergangene Woche angesprochen. Er ist in einer Zeit nach Baku gereist, in der die Aufräumarbeiten in Spanien weitergehen. Gerade für uns in der Region war Marius.
Ich bin Marius Reichert, ich bin Reporter für die ARD, fürs Fernsehen, für Online, fürs Radio und ich bin mit 2 Helferinnen aus dem Rheinland nach Valencia in die Katastrophenregion gefahren.
Marius, was hast du in Valencia so kurz nach dem Hochwasser erlebt?
Also ich habe vor allem ein riesiges Chaos wahrgenommen, immer noch, muss man sagen. Und es sind so Stellen, die ich da gesehen habe, wo wirklich so eine Schneise der Verwüstung war. Also als wäre so ein Tornado durchgefegt. Ganz, ganz große Flächen, wo einfach keine Bäume mehr stehen, wo sich Autos stapeln auf so Autofriedhöfen. Ja, und wenn man dann mit den Menschen spricht, dann sieht man immer noch, dass die ihre Keller ausräumen, dass da Schlamm drin ist. Und tatsächlich finden die Behörden in den Tiefgaragen vor allem auch immer noch Tote. Aktuell gehen wir ja von 200 Toten aus, die dort die Behörden gemeldet haben. Aber es gibt eben immer noch auch Vermisste. Es kommen also Tag für Tag auch immer noch Tote dazu. Das lässt die Menschen verzweifeln. Natürlich, die fühlen sich auch im Stich gelassen. Insgesamt von der Regierung habe ich wahrgenommen. Sie sagen, wir wurden zu spät gewarnt. Das funktioniert hier alles nicht unbürokratisch. Wir müssen einfach selbst sehen, wo wir bleiben. Und die gehen halt deswegen auch auf die Straße. Also es gibt immer wieder so spontane Demos, die da entstehen, wo ganz laut skandiert wird, wo man einfach richtig Wut merkt. Und auf der anderen Seite steht dann dieses Valencia, diese riesige Stadt, und da ist gefühlt nichts passiert. Also da sind Touristen, der Flughafen läuft wieder und es sind da nur so, ja, 20, 30 Minuten, bis man dann in den Vororten ist, wo wirklich die volle Katastrophe immer noch vorherrscht. Mhm.
Du hast ja als Reporter, aber auch als Betroffener, du kommst ja aus dem Ahrtal, auch schon die Fluten im Ahrtal gesehen. Mhm. Kommen da für dich Erinnerungen hoch?
Ja, absolut. Also das, was ich gerade so geschildert habe, das ist 1:1 das, was wir vor mehr als 3 Jahren im Ahrtal erlebt haben. Also diese Zerstörung und auch diese Gerüche, also vor allem dieser beißende Elektroschrottgeruch, das ist was, was mir seitdem nicht aus der Nase geht. Also man sagt ja auch, über Gerüche werden Erinnerungen wieder wach. Auf der anderen Seite aber auch diese Solidarität, also dass aus aller Welt tatsächlich Menschen hinkommen, auch aus Deutschland, um zu helfen, weil sie gesehen haben, die Menschen brauchen da die Hilfe. Wenn man dann genau hinschaut, dann merkt man auch, dass es so in den Ursachen jetzt gerade einzelne, ja, vergleichbare Punkte gibt. Also zum Beispiel fragen sich die Menschen auch da, wo war unser Regionalpräsident? Und da hatten wir im Ahrtal eben auch einen Landrat, der nachweislich an dem Abend seinen Pflichten nicht nachgekommen war. Und auch dieses Thema mit den Warnungen, die seien nicht früh genug da gewesen. Auch das erinnert mich eben ans Ahrtal. Wir wussten die ganze Nacht über nicht, was hier passiert. Und es gab eben auch viel zu spät den Katastrophenalarm. Das ist was, was in Spanien genauso wahrnehmbar ist und was mir so die Frage stellt, wie müssen wir eigentlich grundsätzlich jetzt aus solchen Katastrophen lernen? Vielleicht müssen wir auch europaweit schauen, dass wir da besser vorbereitet werden. Da passiert offenbar zu wenig.
Mhm. Du warst ja unterwegs mit Daniela und Elke in der Region in Valencia. Die haben ihr Auto gepackt und sind dort zum Helfen hingefahren. Was genau machen sie dort?
Ja, also sie haben vor allem erstmal gesehen, da ist Hilfe notwendig. Wir fahren dahin, 1700 Kilometer mit so einem kleinen Kastenwagen, vollgepackt mit Hilfsgütern, mit Schaufeln, mit allen möglichen Dingen. Also nur so eine ganz kleine Ecke, wo die überhaupt noch ihr Gepäck reinpacken konnten. Und sind dort getroffen auf ein riesiges Helfernetzwerk. Wir waren da vor allem in Picanha unterwegs. Das ist so eine kleine Gemeinde in der Nähe von Valencia. Man kommt da mit der Metro auch in die Stadt. Aber es ist eben riesige Zerstörung und viel zu tun. Ja, Elke und Dani haben dort auch einige Hürden erlebt. Also die Polizei wollte sie erstmal nicht durchlassen. Es gibt ja auch Angst da vor Plünderungen und überhaupt vor dieser Situation mit den Protesten. Am Ende hat es dann geklappt und vor allem sind sie gerade dabei, wirklich die Tiefgaragen, die Keller mit den Leuten leer zu pumpen, den Unrat auszuräumen. Sie geben aber auch Ratschläge, wie ich wahrgenommen habe, so mit den Erfahrungen, die sie im Ahrtal gesammelt haben.
Sie sind so ein bisschen der Meinung, wenn sie das jetzt rausholen und einmal mit dem Kercher durchspritzen, damit wäre die Sache erledigt. Aber wir haben halt jetzt auch schon festgestellt, dass der Schlamm und das Wasser halt auch in die Elektroleitungen reingelaufen ist, in die Kanalisation, die völlig verstopft ist mittlerweile. Das wird wahrscheinlich hier noch ein großes Problem werden.
Das sind also wertvolle Hinweise, die sie gesammelt haben in 3,5 Jahren Hilfe im Ahrtal. Und da treffen sie auf riesige Dankbarkeit der Menschen für diese Tipps auch.
Wie sind die beiden, sie kommen ja aus Köln, denn darauf gekommen, jetzt alles zu packen und nach Valencia zu fahren?
Also Hilfe ist für die beiden ein absolut riesiges Thema. Ich kenne sie jetzt auch seit 3,5 Jahren. Wir haben uns im Ahrtal kennengelernt. Ich habe sie auch immer wieder begleiten dürfen bei ihren Einsätzen. Sie haben halt anfangs den Menschen genau wie jetzt in Spanien geholfen, die Häuser leer zu räumen, Tipps gegeben. Heute ist es halt Spenden sammeln und vor allem auch Gärten wieder auf Vordermann bringen. Das ist eine Community. Jetzt haben sie einfach auch viele Erfahrungen im Ahrtal gemacht und es ist ganz wichtig, dass es nicht nur handwerklich ist, wie man irgendwas stemmt, sondern das sind so viele persönliche Erlebnisse oder das, wie sie Menschen erlebt haben, das, was jetzt auch in Spanien, wie Dani sagt, wirklich relevant wird.
Unsere Erfahrung hat uns halt im Ahrtal halt auch gebracht, dass wir uns einfach auch mit einem Betroffenen, der völlig fertig ist und völlig durcheinander und überhaupt nicht mehr weiß, wo er zuerst anfangen soll, dass man den einfach auch mal aus diesem Stress rausnimmt, dass man sich mit dem in eine Ecke setzt, mit dem einen Kaffee trinkt und ihn einfach mal zuhört und sich mit ihm unterhält.
Und das wollen sie diese Woche noch machen, mindestens diese Woche, und auch einfach schauen, wo es was zu tun gibt.
Wie lange wollen die beiden denn bleiben?
Also sie werden jetzt bis mindestens Mitte der Woche bleiben, haben da auch noch so einen Spezialauftrag auszuführen. Da ist nämlich auch ein Theaterverein in der Nähe sehr schwer betroffen. Und Dani und Elke sind halt Karnevalistinnen, haben Kostüme gesammelt, Perücken mitgebracht, alles in Rot und Wies. Sie sind nämlich im Kölner Karneval unterwegs und verteilen das jetzt noch. Das wird für sie auf jeden Fall ein Highlight sein. Und darüber hinaus einfach noch zu gucken, wo was zu tun ist.
Jetzt nehmen Extremwetter auf der ganzen Welt zu. Wie nehmen die beiden das denn wahr?
Also es bedrückt sie total. Sie haben davon berichtet, dass das ja dieses Jahr ganz oft passiert sei. Viele Extreme in Polen, in Tschechien, Österreich und jetzt Spanien. Und man muss halt einfach auch vergleichen können und sehen, im Ahrtal, da haben die Menschen sehr viel Hilfe vom Staat bekommen. Da wird 80% des Schadens übernommen, wenn die Versicherung das nicht macht. Den Rest kann man durch Spenden noch finanzieren. Das heißt, die Leute können wieder aufbauen. Und das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass in Spanien das so nicht laufen wird. Es wird also noch viel wichtiger werden in Zukunft, wie man sich auf sowas vorbereiten kann, solche Katastrophen, wie man sich gut versichern kann im besten Fall. Dani selbst hoffte aber auch auf ein generelles Umdenken.
Was ich mir wünschen würde jetzt als Helfer, die das ja jetzt hautnah alles hier mitbekommen hat, im Ahrtal, in Bayern, im Saarland und jetzt hier in Valencia, dass vielleicht auch ein bisschen umgedacht wird, dass vielleicht ein bisschen die Politik da auch ein bisschen aktiver wird in dieser Richtung und ein bisschen mehr für diese ganzen Sachen tut, also sprich Katastrophenschutz, dann Uferbebauungen, die einfach viel zu eng sind, dass Flüsse sich, wenn sie Hochwasser haben, ausbreiten können. Da müsste meiner Meinung nach viel, viel mehr getan werden. Nicht nur ein bisschen was, sondern viel, viel mehr.
Nach der Hochwasserkatastrophe in Spanien wird weiter drum gestritten, wer dafür verantwortlich ist, dass das Hochwasser so viel anrichten konnte. Der konservative Chef der Regionalregierung in Valencia, Carlos Masson, will nicht zurücktreten. Seiner Meinung nach tragen Ministerpräsident Pedro Sanchez und sein Bündnis in Madrid die Verantwortung. Und währenddessen geht in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, die Weltklimakonferenz COP29 in die zweite entscheidende Woche. Für uns dabei bei der Weltklimakonferenz:
Georg Ehring, Leiter der Umweltredaktion beim Deutschlandfunk. Und ich bin zurzeit in Baku, weil ich seit 2009 immer intensiv die Klimaverhandlungen verfolge. Unter anderem von den Klimakonferenzen, aber natürlich auch zwischendurch. Denn zwischendurch läuft auch jede Menge.
Die Hauptfrage in Baku: Wer soll das alles bezahlen? Einerseits die Schäden, die entstehen, wenn Extremwetterereignisse ganze Regionen zerstören. Und andererseits auch die Anpassung an den Klimawandel. Also da geht es zum Beispiel darum, dass Dämme gebaut werden, aber auch, dass Städte so umgebaut werden, dass bei Hitzewellen weniger Menschen sterben. Georg, wenn ich das richtig gesehen habe, dann geht in Baku aber leider wenig voran.
Ja, das ist so. Es geht hier sehr viel um Finanzfragen, darum, wie viel die Industrieländer für die Entwicklungsländer zu zahlen bereit sind, damit bei denen die Anpassung an die Klimaerwärmung funktioniert, damit dort Investitionen bezahlt werden können in Wind- und Solarenergie und damit es Zahlungen geben kann, wenn Katastrophen, die eben keine Naturkatastrophen mehr sind, sondern menschengemachte oder mit Menschen gemachte Katastrophen, den Menschen dort die Lebensgrundlage entziehen, dass man versuchen kann, das aufzufangen. Da fordern die Entwicklungsländer Billionen jedes Jahr. Gutachten unterstützen das, die Schäden gehen in diese Größenordnung und der Investitionsbedarf auch. Aber die Industrieländer sagen, das ist jede Menge Geld. Wir wollen das, wenn bezahlen, dann zusammen mit Schwellenländern, zusammen mit der Privatwirtschaft. Und da liegen die Positionen derzeit noch recht weit auseinander.
Ist das, was in Spanien denn gerade passiert und passiert ist, überhaupt Thema in Baku?
Ja, das ist Thema in Baku. Vor allem Länder, die sagen, der Klimawandel ist etwas Schlimmes. Wir müssen Unterstützung der reichen Industrieländer im Kampf dagegen bekommen. Die verweisen auf solche Katastrophen und sagen, das können wir ohne Hilfen nicht mehr bewältigen. Und die fordern dann eben Geld von den Industrieländern. Ironischerweise die Länder, die überhaupt nichts tun wollen und die versuchen zu bremsen, die führen das auch im Munde und sagen, das ist alles ganz schlimm und schlagen dann vor, Maßnahmen, die viel zu gering oder gar nicht richtig geeignet sind, um das Ganze zu beheben. Aber alle führen solche Ereignisse im Mund.
Lass uns mal drüber sprechen, wie wir uns das konkret vorstellen können, wenn jetzt sowas passiert wie in Valencia. Könnten dann Staaten in Zukunft einfach unkompliziert Geld aus der ganzen Welt bekommen, um Menschen in der Region zu helfen, die betroffen sind von so Extremwetterereignissen?
Wenn das in Valencia passiert, nicht, denn Spanien ist ein Industrieland, das hat sehr viel Geld, das gehört ja auch mit zu den Verursachern der Klimaerwärmung. Dafür ist diese internationale Finanzierung nicht vorgesehen. Es gibt eine Liste von Zahlerländern, nämlich den Industriestaaten, den traditionellen Industriestaaten, die sich darum bemühen, die Basis zu erweitern, denn Saudi-Arabien, China, Schwellenländer stehen da noch nicht drauf. Wer das Geld erhalten soll, das sind Länder wie der Tschad zum Beispiel, die unter noch krasseren Katastrophen gelitten haben in diesem Sommer, auch Regenkatastrophen in Westafrika, wo aber die Welt überhaupt nicht drüber spricht, weil da auch kaum Journalisten leben, die darüber berichten könnten und wo die Armen einfach untergehen. Und für solche Länder ist das vorgesehen und explizit nicht für Industrieländer, die können sich selber helfen.
Und es sollen ja auch die Länder nicht nur Geld bekommen, wenn Schäden passiert sind, sondern sie sollen auch Geld bekommen, um sich bestmöglich vorzubereiten auf Extremwetterereignisse. Stichwort Anpassung. Gibt es da denn Fortschritte?
Der Bereich Anpassung ist nach meinen Informationen der, wo es am wenigsten Fortschritte gibt. Das ist ein ziemlich unübersichtlicher Bereich, weil anpassen kann man sich auf sehr, sehr verschiedene Weise. Man kann Städte hitzeresistenter machen, indem man Bäume pflanzt. Man kann Deiche bauen gegen den steigenden Meeresspiegel. Man kann künstliche Bewässerung einführen, um mit Dürren besser klarzukommen. Und das läuft dann am Ende auf Finanzziele raus. Die Zahlungsbereitschaft der Industrieländer, die ist bisher bei Anpassung wesentlich geringer als bei Minderung des CO2-Ausstoßes, zum Beispiel durch den Bau von Solaranlagen und den Einsatz von Solaranlagen in Entwicklungsländern. Und da ist noch jede Menge nachzuholen. Da ist die Diskussion im Gange und es ist noch nicht viel bei rausgekommen.
Ja, Stichwort Minderung. Einige sagen ja, reden wir denn jetzt darüber eigentlich gar nicht mehr, sondern nur darüber, wie groß ist das Pflaster, was wir dann am Ende auf die Wunden kleben? Und sollten wir nicht jetzt vielleicht viel mehr darüber reden, wie wir Schlimmeres überhaupt verhindern könnten? Stichwort weniger Treibhausgase ausstoßen. Letztes Jahr in Dubai hat man sich ja darauf geeinigt, okay, wir müssen weg von den Fossilen. Was ist denn da dieses Jahr der Stand? Also sind die Staaten auf dem Weg oder was würdest du sagen?
In Dubai hat man dieses Ziel, wir müssen runter von Fossilen mit einer stark abgeschwächten Formel beschlossen. Die Treibhausgasemissionen sind bisher immer weiter gestiegen. Das heißt, wir sind auf einem sehr, sehr schlechten Weg und versuchen in letzter Sekunde noch die Kurve zu kriegen. Hier in Baku stehen die Finanzen im Mittelpunkt. Da hat man in den letzten Jahren weniger drüber gesprochen und ist einfach fällig, weil das bisherige Finanzierungsziel ausgelaufen ist. Und da muss man sich ein neues vornehmen. Die Minderung der Treibhausgase spielt hier aber auch eine große Rolle und sie soll im nächsten Jahr bei der Klimakonferenz in Brasilien im Mittelpunkt stehen. Bis dahin müssen sämtliche Staaten ihre Klimaziele nachbessern, weil die bisherigen völlig unangemessen sind angesichts der Bedrohung. Und das wird heute hier vorbereitet. Das könnte dazu beitragen, dass sich einige Staaten auch überlegen, ihr Ziel noch ein bisschen aufzustocken.
Einige sagen ja jetzt, was bringen solche Konferenzen überhaupt noch, wenn sie dann wie dieses Jahr zum Beispiel in Aserbaidschan stattfinden oder letztes Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die setzen massiv auf fossile Energien und dann, du hast es eben uns geschildert, die Verhandlungen auch noch nicht gut laufen. Was sagst du dazu?
Also ich meine, dass diese Konferenzen absolut unerlässlich sind. Sie sind aus der Sicht der Dritten Welt das einzige Forum, wo sie auf ihre Probleme und auf die Folgen der Klimaerwärmung aufmerksam machen. Das sagte der Vertreter der kleinen Inselstaaten, Cedric Schuster aus Samoa. Das ist unser Forum. Wir brauchen das, um auf den Untergang unserer Inseln hinzuweisen. Dazu kommt, diese Konferenzen werden immer größer. Das wird auch gelegentlich kritisiert. Es sind 60.000 Menschen hier in Baku angemeldet. Das hat was damit zu tun, dass das Klimaproblem immer größer wird. Das hier ist eine Messe für Lösungen, wo man internationale Verträge auch gerade zwischen zwei Staaten abschließt, um im Klimaschutz voranzukommen. Und es gibt eben die formellen Verhandlungen, die immer zu wenig vorangekommen sind. Aber in den vergangenen 10 Jahren ist der erwartete Temperaturanstieg doch um etwa 1 Grad gesunken in den Prognosen. Das heißt, es geht schon was voran und da tragen die Klimaverhandlungen zu bei. Es gibt die Forderung, sie häufiger und in kleinerem Kreis stattfinden zu lassen. Also eine Reform könnte sinnvoll sein. Aber die abzuschaffen, das spielt denen in die Hände, die das Klimaproblem leugnen.
Georg, nächste Woche seid ihr wahrscheinlich fertig in Baku. Erwartest du denn jetzt noch den großen Knall, noch einen großen Aufschlag?
Den großen Knall erwartet man viel von solchen Konferenzen, aber in der Realität ist es eher so, dass das ein Prozess ist, der immer wieder zu neuen Vereinbarungen, neuen Ergebnissen führt. Und ich hoffe, dass beim Thema Klimafinanzierung hier man möglichst weit kommt und dass man auch starke Formulierungen findet, die neue Klimaziele in den Ländern begünstigen. Aber der große Durchbruch, den kann man von einer Klimakonferenz gerade auch hier in Baku nicht erwarten.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge, Clara Neubert, Justus Wolters, Malte Wiegert und ich, Ilka Knigge. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.